Philipper 1, Vers 12 bis 18. Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Denn, dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen, lass es gerade liegen, und sind umso kühner geworden, da macht der liebe Andreas Vogler so Gummipropfe unterhin, weil die auf unserem Parkettboden besonders rutschen, toll, dass wir so einen findigen Mann haben. Und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Dahinter gucke ich dabei immer ängstlich rum. Es ist nicht die Decke, die runterkommt, wie in Kobe in Japan, sondern. Aber das machen wir nachher. Geht der Andreas Vogler beim Schlusslied, bringt er alles wieder in Ordnung. Und jetzt müssen wir einfach unbesorgt sein. Und sonst kommen sie hier vorne hin, da passiert es. So. Ich war nie im Gefängnis. Aber Sie, wie lange waren Sie, Frau Wunderlich, bei den Russen? Ich habe es nur aus der Schilderung meines Vaters gehört, und so geht es vielleicht bei Ihnen auch, wie das war in den Sevennen, im Offizierslager, wie furchtbar, wenn er alles erzählt hat, das war der Hunger, die Einsamkeit, das Heimweh, wenn die Männer gesungen haben. Da war der Stadtdirektor Schumann dabei von Stuttgart, Hähnchen von Tharau, und habe dann an die Liebste zu Hause gedacht und so weiter. Das Heimweh, die furchtbare Haltung. Meiner Mutter war es damals gelungen, mit einem französischen Hauptmann Verbindung aufzunehmen, der früher im Jahr 33 bei uns als Kostgänger gewohnt hat, als Schüler in der Handelsschule. Und der war inzwischen Hauptmann der französischen Armee. Der ist sofort dorthin. Da hat mein Vater rausgeholt und gesagt, ich wusste doch, dass der politisch da Hitler verfolgt war und so. Der durfte das Lager gar nicht betreten als Hauptmann. Dann haben sie rauslocken müssen mit medizinischer Behandlung und sowas hinheben. Und gesagt, den muss man zur medizinischen Barke bringen, dass er seinen französischen Hauptmann überhaupt treffen konnte. Der Gefangene gilt nichts mehr. Der Gefangene ist einer, der wird rumgeschubst. Aber sie wahrscheinlich erschütternd erlebt. Ich erinnere mich mit 6 Jahren noch, wie ich am Rote Bühlplatz in den Trümmer stand. 1945 hat die Fremde Legion einen Trupp deutscher Kriegsgefangener vorbeigeführt. Und da ist einer von der Fremde Legion vorne hin und hat einem der deutschen Kriegsgefangenen die Mütze genommen und aufs Trümmerfeld geschmissen. Das hat mir als Kind furchtbar erschüttert. Vergesst es nie, diesen Weg. Warum? Warum der die Mütze weggeworfen hat? Der kann sich ja nicht wehren. Es ist ein rechtloser Mensch. Und da stelle ich mir vor, wie man als Gefangener darunter leidet, unter Entwürdigung. Wir haben ja noch einen humanen Strafvollzug, der gar nicht vergleichbar ist mit dem, was im Altertum ablief. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Mensch, der durch so viel schwere Entrechtung durchgeht, sich auflehnt, rebelliert, dass man bitter wird gegen die Menschen. Das ist ja bei uns ein Mechanismus, dass man sich selber mitleidet. Lesen Sie doch die Berichte, alle auch von Gollwitz und so. Man muss immer wieder lesen, was da durchlitten wurde, bis in unsere Tage hinein. Und was Menschen anderen Menschen an Gemeinheit zufügen können, das sind nasse Löcher gewesen. Der Paulus war doch ein gesundheitliches Wrack. Der hat doch das überhaupt nicht vertragen mit seiner Gicht und seinem Ischias und allem. 2 Jahre mindestens so zu liegen, so war zumindest die Gefangenschaft in Rom, in Caesarea war sie auch 2 Jahre lang, das muss einmal durchlitten sein. sich nicht rühren zu können, behandelt zu werden von Wärtern, den Fraß zu essen, rechtlos zu sein. So in dem Augenblick, wo man Gefangener ist, wenn einmal die Mühle ist, wenn bloß mal die Steuerfahndung bei Ihnen anklopft und so, dann ist man ja gleich auch gebrandmarkt. Dabei hat man noch gar nichts ausgefressen. Endlich mal weise, dass die in Lübeck Nachrichtensperre verhängen. Die müssen ja aufpassen, die müssen ja nachher lauter Entschädigungen zahlen, sondern jede Ende mal rausposaunen, bevor sie Beweise haben. Also das ist doch heikel, aber gleich die Leute hätten ja die ersten drei gleich gelünscht in Lübeck, wenn es nach den Leuten gegangen wäre. In dem Moment ist man rechtlos und wenn der andere sagt, die sind an allem schuld und dann geht's los. Gefangene brauchst du nicht mehr ausmalen. Ist furchtbar schwer. Und jetzt erwarte ich, dass der Paulus mit dieser Situation nicht mehr fertig wird, dass er schreit, lieber Gott, wo bist du denn? Mit deiner Gerechtigkeit habe ich denn das verdient? Ich habe da für dich so viel getan, warum zahlst du mir so bitter heim? Er hat doch allen Grund zu sagen, Herr, wenn du schon mich so tiefe Wege führst, dann gib mir wenigstens eine robuste Gesundheit, hat sie auch nicht gehabt. Der Philipperbrief aus der Gefangenschaft ist der fröhlichste aller Paulusbriefe. Und Sie wissen, dass für Christen das wichtigste Wort ist, zu überwinden. Schwierigkeiten sind in unserem Christenleben dazu da, um überwunden zu werden und nicht, um drüber zu klagen. Ob das Krankheitslast ist, ob das Unrecht von Menschen ist oder schwere Lebensführung oder Enttäuschung von Mitmenschen, das schickt Gott, weil er uns dran reifen lassen will. Und wenn man den Satz, den kann man theoretisch oft gehört haben, wenn Sie es jetzt nicht übersetzen auf die Dinge, die Sie heute geplagt haben, hat es keinen Wert. Dann einfach sagen, warum habe ich so schwierige Zustände? Warum hat es Gott bei mir noch nicht gelöst? Es kann Ihre Ehe sein, Ihre Familiensituation, Ihre berufliche Situation, Ihre Krankheitssituation. Ich rede ja dauernd mit Menschen, aber es ist in dem Augenblick, wenn man selber betroffen ist, so schwer, weil dann jeder denkt, ja, das ist jetzt halt eine Rede. Aber es ist biblische Grundlinie des Apostels und jetzt gucken wir den ersten Vers an. Jetzt erst im Vers 12 redet Paulus von sich. Vorher hat er ja nicht von sich geredet. Vorher hat er ja nur gesprochen, ich denke an euch, Fürbitte für die Gemeinde, dieses unentwegte Mitleid mit den anderen. Haben Sie überhaupt die Blickrichtung, wenn Sie in schwerer Not sind, dass Sie sagen, ich denke fortwährend an die anderen? Bei uns ist immer das Schwierige, dass dann alles um uns selber kreist. Das ist nicht, wenn wir im Krankenhaus liegen oder so. Der Paulus hat die ersten 11 Verse nur an die Gemeinde in Philippi gedacht. Sich gefreut, sich gestärkt. Und dieser Weitblick über die Gefängnismauern hinaus hat ihm schon ungemein geholfen. Und jetzt kommt, ich lasse euch aber wissen, wie es mir geht. Wie geht's mir? Dann redet er bloß vom Evangelium. Er sagt, was kann meine Situation bedeuten fürs Evangelium? Auf die Idee würden wir gar nicht kommen. Gott schickt uns deshalb in schwierige Situationen, damit das Evangelium sich umso besser über unsere Lebenslage entfalten kann. Dem Evangelium, wie geht's dir, Paulus? Dem Evangelium geht's gut. Es ist gar nichts anderes drin. Sein Leben war so für das Evangelium. Und es ist nicht irgendwas runterspulen, sondern ich möchte die Christusfreude weitergeben. Ich möchte Menschen mit Christus in Beziehung bringen. Und das hat ihn ganz gelassen gemacht. Wir haben eine völlig falsche Strategie. Wir meinen, wir müssen was aufbauen, wir müssen was machen. Da wäre der Paulus auch verrückt geworden, weil er sagt, ich muss jetzt durch die Gemeinden reisen, ich muss Predigerkonferenzen halten, Bibelschulen gründen, alles. Nein, er war völlig frei. Der Herr verfügt über mein Leben und ich möchte mein Leben nur so benutzen, dass, wo ich bin, in welcher Lage auch immer, Christus groß wird durch mein Leben. Da gibt es beim Paulus ein Wort, das typisch ist für ihn und für sein Denken, das ist der Friede Gottes. Er sagt immer, der Friede oder der Friede Christi regiere in euren Herzen. Und man muss aus einer hektischen Betriebsamkeit oder auch aus einer nervösen Unruhe zum Frieden Christi kommen. Zum Frieden Christi, wo man sagt, Herr, was hast du vor? Brauchst du mich noch ein paar Jahre? Holst du mich heim? Darf ich dir dienen? Wie wird's mit meinem Leben? Der Friede Christi, dass ich es wirklich in seine Hände lege, der Friede Gottes muss uns umgeben wie eine Mauer. Und das hat sich bei ihm wirklich gezeigt in dieser schwierigen Lage der Gefangenschaft, dass er in einer ganz großen Gelassenheit sagen kann, mir geht's gut, obwohl die Situation unhaltbar war. Wie kriegt man so einen Frieden? Den kriegt man, indem man auf Christus blickt. Denn man weiß, Herr, niemand kann gegen dich was tun, du hast es zugelassen. Es sind nicht Dämonen, die das machen. Du hast es so bemessen für mich. Ich nehme diese Situation aus deiner Hand. Ist ja schwierig. Wenn man an manche Schwere denkt, das Leute betrifft. So liebe alte Frau von der Mittagsbibelstunde, die ist da vor so einen Bierlastwagen gerannt. Der arme Lastzugfahrer von Dinkelacker hat sie ja auch nicht sehen können, weil das war so direkt vor seiner Motorhaube und die Dame war sehr klein. Aber Geld ist dann einfach schwer. Der Herr hat es zugelassen und jetzt muss die Zeit irgendwie auch mit dem Herrn segensreich werden, wenn man da so mit ihr spricht im Marienhospital nach alle den Knochen bricht. Und so, wenn ich an jede Situation denke, das so durchzubuchstabieren, der Paulus sagt immer, der Friede ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Eine Geistesgabe. Darf ich darum beten, Herr, gib mir deinen Geist, der mich jetzt im Frieden ruhen lässt. Wir haben natürlich all die nervöse Art. Ja, ich will ruhen und den Frieden haben. Und das macht es dann beim Paulus auch aus, dass er nicht mehr für sich lebt. Er will auch nicht mehr im Mittelpunkt stehen. Sein Leben ist ein Dienst. Ich will bloß drauf sehen, wie kommt das bei anderen raus? Wie kriegen andere Leute an meinem Leben einen Profit? Er lebt für die Gemeinde und sagt, jetzt wollen wir mal sehen, ob aus dieser Situation was deutlich wird. Natürlich ist es so, dass eine Situation des Leidens für so und so viele drumherum das Imposanteste ist. Verwunderlich, wie oft denke ich an ihre lieben Eltern und das, was man dort an den Krankenbetten mit ihnen durchgesprochen hat. Da sind Bibelworte aufgewacht und lebendig geworden, über der langen Leidenszeit. Lieder, die hat man sonst gar nicht so entdeckt, als auf dem Hintergrund eines Lebensschicksales. Und so wird es Ihnen auch gehen, dass Sie sagen, ich war irgendwo bei einem Besuch und darüber ist mir erst Christus wieder groß geworden. Ich kann das immer wieder sagen, wenn man von Besuchen gläubiger Menschen zurückkommt, die im Leiden stehen, ist man gestärkt. Gehört zum Stärkendsten, was man überhaupt haben kann. So schön in der Biografie vom Wilhelm Hahn, vom Kultusminister, von seiner Großmutter, der Lala Hahn, wurde es wieder erzählt, die war ja so jahrelang im Rollstuhl gesessen, wo ein Gemeindeglied sagte, ein Besuch dort ist mehr als 100 Predigten von dem Evangelisten Traugott Hahn. Obwohl die gar nicht viel reden konnte, es kommt ja gar nicht auf die Masse der Worte an, aber das ist so, wenn ein Mensch in dieser ganzen Leidensqual die Kraft des Glaubens bezeugt, das ist eben nicht bloß Worte, sondern da merkt man, da ist was dahinter, das ist nicht gespielt jetzt. Oder wenn es einem trauernde Leute sage, habe ich doch Christus noch, wer will mir den nehmen? Oder so. Das ist so stark und deshalb ist das Zeugnis so wichtig. Wir sind nicht in Gefangenschaft, wir haben andere Situationen, aber darum lässt der Herr zu. Und wir wissen auch, dass das Zeugnis der verfolgten Gemeinde, der leidenden Gemeinde ja immer das Stärkste war. Darum ist sie auch gewachsen, hat am meisten Gottlose überführt. Das hat ja oft sogar die Verfolger überwältigt. Wenn sie gesehen haben, wie die gesegnet haben, in Ugandas Evangelium, so hat es angefangen, mit jungen Pagen des Königs, die dessen homosexuellen Praktiken nicht mehr mitmachen wollten, war erstaunlich, dass junge Leute sofort einen Riecher hatten und sich gewehrt haben, wurden verbrannt und wurden zermartert und Ohren abgeschnitten, grausam schwer. Und die Henker sagten, das gibt's doch gar nicht, wie Menschen in einer Ruhe, in einem Frieden ihre Lieder singen. Das war der Durchbruch in Uganda. Die ersten Christen als Märtyrer gestorben und das war der Samen einer Erweckung, die 80% des Volkes zu Christen macht. Weil das echt war und eben nicht bloß eine volkskirchliche Kirchensteuermentalität war, sondern eine echte Glaubenserfahrung, Christus lebt. Und das kann man in allen Gebieten sehen, in China oder in Russland oder wo das war. Es fördert das Evangelium. Wie es um mich steht, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Und wenn der Herr bei uns solche Wege geht, dann wollen wir dran denken, jetzt muss auch für die anderen ein Segen herauskommen. Für uns selber und für die anderen. Eine schwere Leidenszeit ist immer ein Zeichen, dass der Herr segnen will. Es ist kein Verhängnis, sondern voller Verheißung. Das Leiden. Und jetzt, also ich habe den ersten Punkt überschrieben, mein Leben ist ein Stück Verkündigung. Mein Leben ist ein Stück Verkündigung. Jetzt will ich nochmal das versuchen klarzumachen. Ich höre immer wieder, dass Leute ja, es kommt immer wieder in unseren Kopf, sage, ich wäre so gern ein vorbildlicher Christ. Und da hat ja jeder, der dieses Wort sagt mit dem vorbildlichen Christen, meint immer, ein Superchrist, ein fehlerloser, ein bewunderungswürdiger Christ. Und das ist ein Irrweg, das gibt es nämlich nicht. Das gibt es auch im Neuen Testament nicht. Wir haben keine perfekten Christen im Neuen Testament. Wir haben nur Menschen, die viele, viele Mängel haben. Und mich wundert es eigentlich immer noch, warum die Apostel nicht gesagt haben, wir wollen unser Leben vorbildlich darstellen. Sondern sie haben gesagt, ja, das wollen wir vorbildlich, haben sich aber mit allen Enttäuschungen, mit allen Mängeln, mit aller Sünde dargestellt. Mit dem Verleugnen, mit dem Verraten, mit der Untreue, mit dem Ungehorsam. War doch blamabel für den Petrus, dass er so lange gebraucht hat, bis er den Missionsbefehl kapiert hat. Aber er hat es geschildert, weil er den Herrn preisen will. Und sehen Sie, wenn wir was Vorbildliches sein wollen, und da müssen wir von dem runter den Leuten etwas Perfektes eben nicht darstellen. Das ist der Irrweg. Habe ich so oft gehört, auch bei liberalen Theologen, die gesagt haben, ich möchte nicht predigen, ich will keine frommen Worte machen, aber ich will so leben, dass die Leute sagen, Mensch, was bist du für ein Kerl? Das geht gar nicht. Wer das nämlich probiert, muss sich nicht wundern, dass er nach einem halben Jahr auf dem Boden liegt und moralisch versagt. Das geht nicht. Wenn Sie sagen, ich möchte so leben, ich möchte meinen Kindern ein vorbildlicher Vater oder Mutter sein, Sie wissen, wie es ausgeht. Keine 10 Minuten später sind Sie blamiert. Weil der Herr Sie auf die Nase fallen, das stimmt doch gar nicht. Sondern wir können den Menschen immer nur erzählen, ein Stück verkündigen. Wir können den Leuten zeigen, wie wir die Barmherzigkeit Gottes erlebt haben. Das ist Vorbild. Wie der Herr sich zu uns herunterbeugt, dass sich unser nicht schämt und dass er immer wieder uns neu in den Dienst stellt und wie er durch unsere Schwäche hindurch seine Siege macht. Und das ist ein Stück der Verkündigung. Mein Leben ist ein Stück Verkündigung, aber nicht im vorbildlichen Sinn. Das ist falsch. Sondern indem wir den Leuten erzählen und sagen, ich verstehe es doch gut, ich verstehe es doch sehr, sehr gut, wie es dir zumute ist. Ich kann das immer wieder auch nur, ja, egal in welchen Beispielen er nimmt, das ist, vielleicht berührt sich auch mit dem Sonntag nochmal, dieser, was wir gerade im Lied hatten, ich blicke auf Jesus mit all meinen Mängeln, aller Unvollkommenheit und weiß, er ist der Herr, er ist stark, er bringt es zu Ende und er macht es. Wie die Neukirchner Mission in Kenia begonnen hat mit ihrer Missionsarbeit, war ein Missionar Würz. Und er hat dort in ganzer Ohnmacht und Schwäche begonnen. Es war ein ganz schwieriger Dienst. Dann ist sein Kollege, dem ist die Frau weggestorben. Der ist dann ganz enttäuscht nach Hause gefahren. Und er hat in einem Brief dann dort geschrieben, es war eine ganz schwierige Umstände, hat überhaupt keine Bekehrungen erlebt. Es ist heute eine lebendige Kirche an dem Pocomo-Fluss. 9. Ruhrerkrankung. Wer mal weiß, was eine richtige afrikanische Ruhrerkrankung ist, da bleibt nimmer viel übrig. In totaler Schwäche. Da schrieb er, er könne einfach nimmer weitermachen. Aber ich blicke auf Jesus und mir wird's wohl. Und wir sind seine Leute und er wird mit seiner Sache zum Sieg kommen. Er hat es noch erleben dürfen, wie die Ersten getauft wurden, bevor er auch irgendwo im Fieber oder was ums Leben kam. Und das ist in unserem Leben immer das Große. Der Herr wird es doch wissen, wie. Wir erleben das nie anders, als immer in der großen Schwachheit, im Glaubensblick zu wissen, der Herr wird es hinausführen. Wenn der Paulus das erlebt hätte, wie sein Evangelium noch durch Europa gelaufen ist, wie hätte er sich gefreut? Der Herr hat ihn nicht mehr erleben lassen. Er hat nur noch die zerstrittenen Gemeinden erlebt. Und so wollen wir immer wieder von den Siegen unseres Herrn reden und von seinen großen Wundern wissen und wissen, er ist der Herr. Wir können gar nicht groß genug über Christus denken. Seine Macht ist unbegrenzt. Und in unserer gottlosen Zeit wird man oft so bitter. Und was in unserer Kirche sich breit macht, an Unglauben und an Gottlosigkeiten. Und wir wollen dem Herrn einfach vertrauen und wollen im Glauben weiterwirken und sagen, die Sache des Herrn wird nicht untergehen. Und er wird große Siege erringen und in Stuttgart wird es wieder Aufbrüche geben. Das ist gewaltig, weil der Herr lebendig ist und wirkt und nur aus Glauben. Aber er braucht uns nicht dazu, wir sind nur seine Zeugen und das, was wir tun können, ist das Vertrauen. Und so ist unser Leben ein Stück Verkündigung, dass wir treu bleiben im Dienst, treu ihm gehören. Jetzt, das zweite ist das Leiden für Christus. Ich trage meine Fesseln für Christus. Das können wir nicht sagen. Wir tragen ja auch viel Feindschaft wegen unserer Art. Nicht? Wir werden ja oft auch Schwierigkeiten haben, weil wir Anstoß erregen und so weiter. Aber es gibt ein Leiden für Christus, das hat man ganz besonders dort, wo man im Dienst für Jesus Widerspruch erfährt. Sie kennen das, Sie haben vielleicht irgendwo in einem Freundeskreis bei einer Einladung ein Zeugnis gegeben und merken plötzlich, wie eine eisige Atmosphäre aufkommt oder wie Menschen sie verspotten oder so. Das müssen Sie wissen, dass in der Bibel immer ist, dass das Zeugnis für Christus Feindschaft weckt. Weil Sie den Herrn und Meister auch verfolgt haben, werden Sie euch auch verfolgen. Der Zinzendorf hat ja den schönen Spruch gesagt, wie an einer Wirtschaft draußen das Schild hängt zum Hirsch oder so. Und das ist ein Hirschzeichen draußen. So sei bei Christen die üble Nachrede, das Kennzeichen, wo man immer wissen könnte, das sind rechte Christen dahinter. So hat der Zinsenarbeiter aber ganz schwer erwischt in seinem ganzen Leben, die Verfolgung und die Verachtung. Und nur um seiner kindlichen Liebe zu Jesus willen. Und das müssen Sie wissen, dass das immer ein schwieriger Weg sein wird. Der Herr gibt uns viel zu viel Ehre. Eigentlich ist das nicht normal. Wie geht es den Jesus-Zeugen in den islamischen Ländern? Ungeheuer schwer. Oder in den buddhistischen Ländern, in den hinduistischen Ländern. Unter Lebensgefahr verkünden sie Christus. Und wir sind so empfindlich, wenn irgendwann mal Widerspruch kommt. Nach der Bibel ist es ganz normal, dass man um Christi willen Feindschaft erträgt. Kommunismus war da ganz deutlich und hat gesagt, das ist unerträglich. Die freie Christusverkündung hat nicht haben wollen. Keine Bibeln erlauben wollen. Aber ich finde, die heutige Zeit ist noch viel gefährlicher, weil sie alles zuschmiert. Dabei ist bei uns genauso die Christusfeindschaft und antichristliche Denkungsart da. Ich trage meine Fesseln für Christus. Und das ist jetzt wichtig, dass der Paulus sagt, das hat jeder gemerkt, das ist um Christi willen unvermeidlich. Wir können uns auch in einer Presse nicht darstellen, auch im Fernsehen nicht. Ich merke immer, das ist ein Irrtum, wenn wir meinen, wir können das irgendwie so rüberbringen, dass die Leute es kapieren. Wir können es nur durchs Wort verkündigen. Das einzige Weg, das Evangelium, das Christuszeugnis, das gepredigt, verkündigt, weitergesagt wird. Und Paulus sagt, ich trage meine Fesseln hier und das ganze Richthaus hat es gemeint. Jetzt müssen wir nochmal drüber reden, wo ist der Brief geschrieben worden? Es lässt sich nicht klären. Sie haben sicher das letzte Mal auch schon drüber gesprochen. Rom, manche meinen ja sogar Ephesus, obwohl wir es da nicht wissen, dass Paulus in Haft war. Mir ist deshalb die Zeit in Caesarea immer so wichtig. Weil es wird natürlich reinpassen in Caesarea, wo Paulus 2 Jahre in Haft war. Und in der Apostelgeschichte ist die Zeit der Haft des Paulus in Caesarea so ausführlich beschrieben. Dass dieses Caesarea, das wir am Sonntag hatten, wo der Hauptmann Cornelius war, dieses Caesarea, wo der König Agrippa war, Bernice, Festus und seine Drusilla und so weiter, wo die Verhöre des Paulus stattgefunden haben, wo Paulus mit den vielen Reitern hinverfrachtet wurde. Und jetzt ist interessant, dass der Paulus gewusst hat, ich brauche gar nicht rebellieren, sondern ich darf hier in ganzer Ruhe ein Zeugnis für Christus sein, in diesem trostlosen Platz. Wenn man als Tourist oben in Ephesus, da im Mittelmeer entlang geht, über diese Keller, denke ich immer, irgendwo da unten in dem Keller ist der Paulus gelesen. Hat er geschmort, hat nichts von der Schönheit des Mittelmeers mitbekommen. Und hat er gewusst, es muss den Christen irgendwo was deutlich werden, dass man für Christus auch in dieser Welt keine Anerkennung kriegt und kein Lob. Und ich meine auch, dass sich Verkündiger des Evangeliums, ist meine persönliche Art, Lebensart, sich nie eine staatliche Anerkennung geben lassen dürfen. Nie. Um des Evangeliums willen. Auch kein Verdienstkreuz. Das ist eine andere Ebene. Wir sind dem Herrn da und wir müssen auch der Welt gegenüber, auch schön, wenn die uns lieb haben, aber wir wollen nicht von der Welt geehrt sein. Das Evangelium steht in einem Gegensatz zu dieser Welt und wir müssen aufpassen, dass wir nicht von dieser Welt abhängig werden und von ihrem Schönreden und von ihrem Lob. Wir wollen Liebe üben und da sein und der Welt dienen, aber aufpassen, dass wir nicht korrupt werden und dann das Evangelium verfälschen. Es ist eine Not einer Kirche, die natürlich durch ihre postkirchliche Organisation sich mit dem Staat doch sehr weit und mit der Gesellschaft verbunden hat und gar nicht mehr das Wort so sagen kann, wie man sagen muss. Aber wir müssen Menschen mal vielleicht auch sagen, dass man verloren geht und dass es eine Hölle gibt. Aber wenn eine Welt schreien würde, was wir uns erlauben, und dass allein Christus rettet und kein Buddha und kein Shiva, dann renne ich dran vorbei. Und bloß deshalb braucht man nicht das Lob. Und da trägt man die Wundmale Christi und diese Fesseln um Christi willen. Und jetzt sind die anderen, die Brüder, haben durch die Gefangenschaft umso mehr Mut bekommen, Zuversicht gewonnen, sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Aus dem Leiden soll nicht ein Wehklagen kommen. Das stört mich immer wieder, wenn es diese christlichen Aktionen gibt. Und ich kann das nicht verstehen, auch bei den russischen Christen, die Aktionen demonstriert vor der russischen Botschaft, damit die Christen freikommen. Das ist nicht die Tendenz Gottes. Wenn Gott, der Herr, seine Boten ins Gefängnis schickt, will er, dass wir umso mutiger sein Evangelium verkünden. Aber nicht um Freiheit winseln. Wir haben auch in der ganzen Zeit in Licht im Osten nicht einmal einen Antrag gestellt, dass einer der Christen in Haft ist, freigelassen wird nach USA. Das ist nicht der Sinn. Sondern dass sie durchhalten, Zeugnis geben können und dass wir merken, was heute bei uns verkündigt werden muss. Das Wort umso klarer zu sagen. So biblische Grundlagen, es ist hart, aber es ist so die Linie. Und das war dem Paulus wichtig und darum hat er dieses gesagt, das ist mein dritter Punkt, ermutigend für andere. Wenn ich das so weitergebe, dass es andere dann klarer begreifen, was nötig ist. Noch das vierte. Es ist ja merkwürdig, dass in der urchristlichen Gemeinde schon die Missstände so klar sind. Und das darf Sie trösten, es gibt keine reine Gemeinde, es gibt auch keine vollkommene Gemeinde. Und wer das glaubt, muss noch viel Enttäuschung erleben. Da laufen Sie noch vielen Rattenfingern hinten rein. Eine Gemeinde bleibt fehlsam. Und das kann ja sein, dass bei mir sehr viele falsche Motive mit dabei sind, heute Abend oder sonst wo. Ich will jetzt keine Seelenforschung treiben. Da mag Eitelkeit dabei sein, Angeberei, da mag Überheblichkeit dabei sein. Ist ja immer eine Sache, wo man sich auch prüfen muss man sehen. Aber der Paulus sagt es eigentlich gar nicht so schlimm, das mögen oft auch die falschen Motive sein, wenn nur Christus verkündigt wird. Ob es immer die lautere Christuspredigt gibt, weiß ich gar nicht. Aber der Herr schreibt auf krummen Linien gerade, der Herr benutzt auch alles Mögliche. Vielleicht ist einer nur Jugendleiter geworden, weil er vielleicht ehrgeizig war, aber der Herr benutzt ihn trotzdem, wenn nur Christus verkündigt wird. Interessant, dass Gott so groß ist, dass er das selbst seine Arbeit beschmutzen lässt von Menschen. Das heißt für uns nicht, dass wir uns mit falschen Motiven in die Sache drängen sollen. Wir sollen da sehr wachsam sein. Aber der Herr ist sehr groß und er hat auch in der Vergangenheit durch fehlsame Menschen viel gewirkt. Das ist auch ganz arg wichtig, dass Gott Segen stiften kann. Das passiert ja manchmal, dass man plötzlich merkt und nachher kommt raus, der Verkündiger war ein ganz großer Lump, das war ein Halbkrimineller oder der hat ganz wüste Sachen gelebt und so. Der Herr hat ihn trotzdem benutzt. Das ist erstaunlich. In der ersten Christenheit hat man festgestellt, Es war eine wichtige Erkenntnis, dass das, was auch unwürdige Diener gegeben haben, die nachher entlarvt wurden, dass sie Scharlatane waren, die Evangeliumsverkündigung ist trotzdem wirksam gewesen. Weil Gott in seiner Güte auch durch falsche Boten wirkt. Sie verstehen mich recht, was das heißt. Das ist ein Trost. Die Absolution, die mir zugesprochen wird, die Vergebung, die ich empfangen habe, das Wort, das mir zugerufen, bleibt trotzdem gültig, weil der Herr gibt es in unreine Gefäße. Er hat noch nie einen Verkündiger des Evangeliums gegeben, der nicht irgendwo täglich der Reinigung und der Heiligung bedarf. Aber wichtig ist jetzt, dass wir es von einem unterscheiden. Wenn nur Christus verkündigt wird, wenn einer nun Christus nicht verkündigt, sondern sagt, Christus war nur ein normaler Mensch und ist nicht der Gottessohn, dann ist der Paulus auf die Barrikaden. Wenn Christus verkündigt wird, durch sündige Menschen, das bleibt wirksam. Aber schlimm ist es, wenn Christus nicht als der Messias, als der gottgesandte Retter verkündigt wird. Das ist furchtbar. Und da sagt Paulus im Galaterbrief, und wenn es ein Engel vom Himmel wäre, der sei verflucht. Da hat Paulus keine Toleranz gekannt. Und das müssen wir auseinanderhalten. Nicht, dass wir jetzt am Ende wieder sagen, es ist doch egal, was einer predigt. Nein, das ist nicht. Wer das Wort verdreht und verfälscht, wer seine eigenen Träume lehrt oder wer gar die Gestalt Christi verdunkelt, den trifft der ganze Fluch, auch des Apostels. Und der Fluchter, den Verfluchter in einer solchen Weise, wo man es in den Briefen oft liest, dass man entsetzt ist. Und da wollen wir uns auch nicht damit abfinden. Weil das Evangelium uns klar von Christus, seine Rettungskraft sagt. Aber dass wir uns auch gar nicht dran stoßen und sagen, ja, sicher, wenn nur Christus, und das war ein Paulus wichtig, wenn nur Christus erkannt wird, verkündigt und gehört wird, und jetzt verstehen wir das Wort auch richtig. Was gemeint ist, dass Menschen auf Christus blicken und Christus vertrauen und ihm gehören. Da gibt es sicher auch viel Neid, das ist immer auch schwierig, da ist sicher auch niemand frei davon. Das ist doch furchtbar schön für mich, wenn ich sehe, dass die Kirche so voll ist. Aber wenn es da plötzlich leer wäre und bloß nur zwei Reihen drin wären, wäre das eben auch schwer zu ertragen. Und trotzdem ist, wenn es nur der Herr verkündigt wird. Sehen Sie, wenn man sich einmal selber klar wird, was es auch menschlich wird, kann ja der Herr uns morgen mal so führen. Und man muss immer wieder sagen, wenn nur Christus verkündigt wird, geht gar nicht um Zahlen, es geht nicht um Erfolg, es geht auch nicht, wenn nur Christus verkündigt wird. Und Christus muss herauskommen und den suchen wir. Und wo Christus verkündigt wird, da ist Gemeinde Jesu. Und da gehören wir dazu, da freuen wir uns mit. Damit wollen wir nicht zu jeder falschen Lehre Ja und Amen sagen. Das haben wir jetzt deutlich gemerkt. Aber Christus, wo Christus deutlich hervortritt, da freuen wir uns mit. Wenn wir manchmal vielleicht auch sagen, ach, das ist vielleicht manches nicht, aber wir freuen uns mit, wenn Christus groß wird. Denn danach hungert die Welt und das ist der Auftrag, den wir haben. Waren die vier Punkte, mein Leben ist ein Stück Verkündigung, das Leiden für Christus, ermutigend für andere. Und es gibt in der Gemeinde sehr viel Unheiliges, leider. Aber dass jetzt nicht einer meint, es sei konkret, in unserer Gemeinde ist so herrlich, dass uns der seit Jahren Frieden schenkt und wir haben kein Problem miteinander und so. Es hat gar nichts mit der Gemeinde hier zu tun, im Gegenteil. Aber es könnte ja mal sein, dass man immer wieder sagt, da gibt es andere Motive und dann wollen wir großzügig sein, wenn Christus nur verkündigt wird. Wenn Christus nur heraustritt und darum soll es uns im Leben gehen. Der Paulus hat diese große Weite in seiner Gefangenschaft, dass er jetzt nicht engherzig wird, sondern dass er sich mitfreut, solange Christus verkündigt wird und groß herauskommt. Und dann wollen wir uns freuen. Auch wieder ein Wort von Zinzendorf. Wir wollen uns freuen, wenn anderen Gnade widerfährt, wenn es auch nicht bei uns ist, wenn es bei anderen geschenkt wird. Aber wenn nur Christus groß herauskommt, dann hat der Paulus eine enorme Weite gehabt. Schön. Wir machen dann nächstes Mal weiter bei Vers 19, da ist noch viel drin. Und da geht es dann um die Freude noch weiter.